Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Sonntag und diese Zeit heißt mit einem griechischen Namen Epiphanias, auf Deutsch das Erscheinen. Und deswegen wollen wir heute einer Geschichte folgen, in der Gott dem Mose in einem brennenden Dornbusch erscheint. Und das wollen wir so tun, dass wir diese Geschichte mit den Augen von Matthias Claudius versuchen zu verstehen und zu lesen. Zunächst, und damit möchte ich beginnen, was findet Mose in der Wüste und was treibt ihn in der Wüste? In der Bibel heißt es, Mose hütete aber die Schafe seines Schwiegervaters Jitro. Wie kommt Mose eigentlich zu einem solchen Schwiegervater namens Jitro, von dem es heißt, dass er Priester der Midianiter gewesen ist? Und ich könnte mir vorstellen, wenn Matthias Claudius unter uns wäre, dann würde er vielleicht auf folgende Weise antworten. Das ist ja genauso wie bei mir und meiner Rebekka. So hat der Mose in der Fremde eine Zipporra gefunden, die war nämlich die Tochter dieses Jitros, weil er ihr beim Tränken der Schafe half. Auch ich, Matthias, kam als ein Fremder nach Wandsbek und wollte nur den Schlüssel für mein angemietetes Haus bei dem Schreinermeister Behn abholen. Da öffnet mir, ich war so etwa 30 Jahre alt, ein junges Mädchen die Tür. Rebekka. Da ging es mir wie ein Pfeil durchs Herz. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und obwohl sie erst 16 Jahre alt war, wusste ich, sie muss meine Frau werden. Und dann hätte er vielleicht fortfahren können, so eine Liebe, die einen, der nirgends in der Welt zu Hause ist, ein Stück Himmel auf Erden wird sie ihm. Sie wurde mir gleichsam zu einem Anker in einem ruhelosen Gewoge der Zeit. Durch sie, diese Rebekka, ist auch Wandsbek mein Zuhause geworden. Genauso wie bei Mose, denn wo hätte er sonst bleiben können, als bei dem midianitischen Priester Jitro in der Wüste, fern von Hochkultur und großen Städten. Er, der ja eigentlich so etwas wie ein flüchtiger Terrorist gewesen ist. Doch folgen wir der Erzählung vom brennenden Dornbusch weiter. Mose wurde ein Schafhirt, der adoptierte Pharaonensohn, der ehemals in Ägypten lebten und nun flüchtig war. Er ging einem ärmlichen und entbehrungsreichen Tun täglich nach. Doch eines Tages machte er eine ungewöhnliche Sache. In der Bibel heißt es, er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam zum Berg Gottes, dem Horeb. Vielleicht hätte Matthias uns mit der Nase auf etwas Ungereimtes gestoßen und uns gefragt, warum trieb eigentlich dieser Mose die Schafe über die Steppe hinaus in die Wüste? In der Wüste haben Schafe nichts verloren, weder Weide noch Wasser gibt es dort. Was trieb ihn nur dorthin? Und ich könnte mir denken, hätte dann mit verschmitztem Lächeln geantwortet, es treibt ihn zu Gott, den er am Gottesberg der Midianiter an dem Horeb finden will. Und wie damals Mose auf der Gottsuche war, so sind wir alle, würde er ergänzen, wir alle bewusst oder unbewusst auf der Suche nach Gott. Denn wir alle, die wir hier sitzen heute Morgen in der Kirche, aber auch alle Menschen, wir sind Getriebene. Getriebene von einer Sehnsucht, die immer über das hinaus will, was gerade ist. Getrieben von einem Begehren, das niemals ganz satt wird. Getrieben von einem Streben, das kein Ende finden will. Wenn wir Claudius danach fragen würden, warum wir denn solche Getriebenen wären, vermutlich würde er dann an den Bücherschrank gehen, seine gesammelten Werke aus dem Regal holen und vielleicht aus einem Brief an seinen Vetter vorlesen. Ach, anderes, alle Menschen wollen gerne glücklich sein. Sie mögen in Häusern oder Hütten wohnen, mögen nackt oder bekleidet einhergehen, vom Raube leben oder das Feld bebauen, dem Baal oder dem Bel opfern. Nun aber liegt für uns das Land des Friedens und der Glückseligkeit im Verborgenen. Wir ahnen nur und suchen ein jeder auf seinem Weg und gehen irre. Anderes, der Mensch trägt in seiner Brust den Keim der Vollkommenheit und findet außer ihr keine Ruhe. Und darum jagt er ihren Bildern in den sichtbaren und unsichtbaren Spiegel so rastlos nach und hängt sich freudig und begierig an sie, um durch sie zu genesen. Es sind denn im Menschen die Ruinen eines großen, heiligen Wesens. Es gibt ein Glück für ihn, das Rost und die Motten nicht fressen und das die Welt mit all ihrer Herrlichkeit nicht geben und mit all ihrem Trotz nicht nehmen kann. Der Mensch ist für eine freie Existenz gemacht und sein innerstes Wesen sehnt sich nach dem Vollkommenen, nach dem Ewigen und Unendlichen als seinem Ursprung und seinem Ziel. Genug. Claudius ist sich gewiss, wir Menschen müssen über uns hinaus, ob wir wollen oder nicht. Der Durst nach Ewigen ist uns in unserem Geist mitgegeben. Doch gleich seinen Klammern hätte er noch etwas hinzufügen können, das uns heute angesichts des Islamismus so bitter nötig ist zu erkennen. Vielleicht hätte er gesprochen, dass der Gründer und Gesetzgeber des jüdischen Volkes Gott auf dem heiligen Berg der Midianiter findet. Das macht mein Herz weit. Gott schämt sich nicht, dem Juden Moses in einem fremden Heiligtum zu erscheinen. Nein, die Religion eignet sich nicht zum Streit. Ich habe das einmal so formuliert: Die Wahrheit ist die Tochter des friedlichen Himmels. Sie flieht vor dem Geräusch der Leidenschaften und vor dem Zank. Er sah in jeder Religion etwas von Gott aufleuchten. Aber der Instrumentalisierung von Religion im Interesse von Gewalt hätte er sich entschieden verweigert, wie wir das heute auch tun sollten. Ein zweiter Gedanke: Was entdeckt Mose im Dornbusch und was erkennt er in dem Wesen des Feuers? Kritisch war die Zeit, in der Matthias Claudius lebte. Kein Nachdenklicher wollte mehr unkritisch in die Bibel gucken. Viele zweifelten an der Liebe Gottes, nachdem 1755 ein Erdbeben und ein Tsunami ca. 100.000 Menschen als Todesopfer in Lissabon gefordert hatten. Die Vernunft war erwacht und man begann, die Bibel zu hinterfragen. Auch die folgende Erfahrung des Mose, wo es in der Schrift heißt: Und der Engel des Herrn erschien dem Mose in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und nicht verzehrt wurde. Ich erinnere mich noch lebhaft an meinen Religionsunterricht in der Schule. Damals brachte uns unser Religionslehrer seine aufgeklärte Lösung für diese Geschichte bei. Jeder Mensch, so sagte er, wisse doch, dass, wenn ein Dornbusch brennt, er verbrennen muss. Das sei eine chemisch-physikalische oder physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeit. Also könne doch der Dornbusch nicht wirklich gebrannt haben, ohne zu verbrennen, wie das in der Bibel steht. Offensichtlich aber habe Mose etwas gesehen, das aussah wie ein brennender Dornbusch, der nicht verbrennt. Und dann hatte unser Lehrer eine einfache Lösung. Es gäbe nämlich in der Wüste am Berg Horeb Dornbüsche, die in einem feurigen Rot blühen. Einen solchen Busch wird Mose gesehen haben, beobachtet haben, dass das Rot blieb, ohne dass der Busch in Anführungszeichen verbrannte. Eine optische Täuschung, verstärkt durch das Gebot Gottes, nicht näher herzuzutreten, denn er stünde auf heiligem Land. Doch das hörte sich sehr plausibel an. Geheimnis gelüftet, Mose ein optisch Getäuschter. Da war gar kein Engel, geschweige denn ein Gott zu sehen, nur ein blühender Dornbusch. Genau hier hätte Matthias Claudius eingegriffen und, wie so oft aus einem Brief an seinen Vetter Andres zitiert, Ich bin kein Freund von neuen Meinungen und halte fest am Wort. So sehr hasse ich das Kopfbrechen an Religionsgeheimnissen, denn ich denke, sie sind eben darum Geheimnisse, dass wir sie nicht wissen sollen, bis es Zeit ist. Und danach, so könnte ich mir denken, hätte er uns mit einer Strophe aus seinem Abendlied eine andere Betrachtungsweise eröffnet. Er hätte zitiert: Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind so manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ob der Busch nun rot geblüht hat oder wirklich gebrannt hat und für einen Augenblick für Mose die Zeit stillgestanden hat, das hätte Claudius nicht so sehr interessiert. Aber so hätte er fortfahren und argumentieren können. Wie bei dem halben Mond, den wir nicht sehen, ist der Geist, den wir Gott nennen, unsichtbar. Aber das Feuer symbolisiert ihn als eine verzehrende, als eine belebende, als eine wärmende Energie. Kein Auto fährt ohne diese Energie, kein Herz schlägt ohne diese Energie. Kein Gedanke könnte uns begeistern. Und dieser göttliche Geist braucht kein Erdöl, um zu brennen, und braucht auch keine Windkraft, um zu fließen. Er ist unerschöpflich ewig, ein Feuer, das brennt, ohne zu verbrennen. Diese unsichtbare Hälfte hat Mose überwältigt, als er den Dornbusch brennen sah. Und dann hätte Claudius vielleicht mit einem letzten Gedanken geschlossen, einem Gedanken, der für ihn so typisch ist als Liebhaber der Natur. Ich zitiere: Ein jedes Geschöpf hat eine Spur Gottes von sich an sich. Und du kannst die Geister alle der verschiedenen Geschöpfe, die um uns her sind, als viele Boten ansehen, die in die Zeit gesandt worden, dass sie uns nicht allein an den Vater erinnern, sondern auch ein jedes durch seine Natur, Art und Eigenschaft etwas von ihm sagen und kundtun sollen. Für Matthias Claudius war der ganze Kosmos eine Offenbarung Gottes, indem er mit Begeisterung gelesen hat und uns zum Lesen darin verführen will. Ein drittes und letztes: Was verbindet Mose mit dem Feuer und was wagt er? In der Bibel geht die Geschichte folgendermaßen weiter: Und Gott sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. So geh nun hin, ich will dich zu Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägyptenland führst. Viele würden vielleicht glücklich sein, wenn die Geschichte vom brennenden Dornbusch vorher aufgehört hätte. Gott als ewige, lebendige Energie in allem und hinter allem. Diese Botschaft lassen wir uns heute gern gefallen. Doch berichtet die Bibel davon, dass dieses Feuer sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als der Gott der Väter offenbart. Aber hätte Matthias Claudius eingewandt, der sich selbst als Bote aus Wandsbek verstand und eine Botschaft auszurichten hatte, aber hätte er eingewandt, ein anonymes Feuer, kann das lieben, kann das leiden, kann das jemand retten? Nein, und um die Rettung dieses Volks ging es dem Gott, der dem Mose im brennenden Dornbusch erschien. Damals lebte das Volk Gottes in Ägypten. Dieses Großreich steht für sichere Versorgung mit allem Lebensnotwendigen, aber auch für Sklaverei. So wurde Ägypten für alle Zeiten ein Symbol des Versklavtseins, und von diesem Versklavtsein weiß Matthias Claudius ein Lied zu singen. Ich zitiere ihn noch einmal: Wir Menschen gehen doch wie im Dunkel, sind doch verlegen in uns und können uns nicht helfen. Und die Versuche der Gelehrten, es zu tun, sind nur brotlose Künste. Der Mensch hat einen Geist in sich, den diese Welt nicht befriedigt. Nicht, dass Himmel und Erde nicht schön und des Ansehens wert wären, sie sind wohl schön. Und sie sind da, um angesehen zu werden. Sie sollen unsere Kräfte in Bewegung setzen, durch ihre Schöne an einen, der noch schöner ist, erinnern und uns das Herz nach ihm verwunden. Aber wenn sie das getan haben, dann haben sie das ihrige getan und weiter können sie uns nicht helfen. Der Mensch hier ist aber an das Unvollkommene gebunden, an Zeit und Ort. Und darum hat er hier keine Ruhe, er wendet und müht sich hin und her, sinnet und sorget, ist in ständiger Bewegung, zu suchen und zu haben, was ihm fehlt und in dunkler Ahnung vorschwebt. Wie aber kann es einen anderen Weg geben als diesen, auf dem wir uns immer wieder vergeblich mühen? Claudius hätte vermutlich die Heilige Schrift genommen und uns auf ein einziges Wörtchen in diesem Gotteswort von heute aufmerksam gemacht, nämlich auf das Herniederfahren Gottes. Herniederfahren, vermutlich hätte er uns zugestanden, dass das sich so anhört, als würde Gott mit so einer Art Fahrstuhl oder Fahrzeug aus dem Himmel herunterkommen, um etwas schärfer und genauer zu sehen, was denn da in Ägypten mit seinem Volk los gewesen ist. Und so haben sich vermutlich die Alten das auch vorgestellt, dass Gott so herniederfahren musste. Aber im Herniederfahren steckt die ganze Wahrheit Gottes, die ganze Weisheit, mit der er sich hinabbegibt und hinablässt in das Irdische und Menschliche, um von innen her zu wirken. Und so ist er doch auch herniedergefahren im Feuer und hat in diesem Mose einen Mann so verwandelt, dass er die Kraft hatte, Pharao zu widerstehen und die Israeliten aus der Gefangenschaft herauszuführen. Und vielleicht hätte dann Matthias Claudius am Ende noch hinzufügen können, ist er nicht in Christus ganz und gar hinabgefahren und hineingekommen in einen Menschen, damals im Stall von Bethlehem? Und nun wohnt in der Enge eines menschlichen Körpers die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig? So habe ich doch anderes einmal geschrieben und ich zitiere noch einmal: Wer nicht an Christus glauben will, der muss sehen, wie er ohne ihn zurechtkommen kann. Ich und du, wir können das nicht. Wir brauchen jemand, der uns hebe und halte, weil wir leben und uns die Hand unter den Kopf lege, wenn wir sterben sollen. Und das kann er überschwänglich, nach dem, was von ihm geschrieben steht. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Keiner hat Jesu geliebt. Und so ist etwas Gutes und Großes in ihm, als die Bibel von ihm saget und setzt, ist nie in eines Menschen Herz so Großes gekommen über all sein Verdienst und Würdigkeit. Er ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgeht und sein innerstes Bedürfnis, sein geheimstes Ahnen und Wünschen erfüllt. Ich meine, das ist Claudius Meisterschaft, hinter dem Sichtbaren das Unsichtbare erscheinen zu lassen, hinter dem brennenden Dornbusch, den lebendigen Gottesfeuers. So mag er uns anregen, immer wieder aufs Neue aufmerksam zu werden auf die Dinge unseres Lebens, sie zu betrachten und in ihnen das Unsichtbare zu erahnen und zu entdecken. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der segne und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.